Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch. Ich bin Gerrit Mattis und das ist unser Thema heute. Macht der Glaube krank? Es gibt zahlreiche Menschen, die darunter leiden an ihrem Glauben, die viel vermittelt bekommen haben, denen der Glaube sehr wichtig ist, die aber trotzdem damit nicht glücklich werden. Und das ist für viele noch vorsichtig ausgedrückt. Sie werden schlicht und einfach krank. Warum werden sie krank? Sind sie psychisch in einer Konstitution, die es halt begünstigt, dass sie durch den Glauben krank werden? Oder liegt es am christlichen Glauben, dass der eben so ist, dass er sehr viel Druck ausübt? Diese Frage wollen wir klären und natürlich die Fragen, wenn man denn krank geworden ist, aufgrund des Glaubens, wie kommt man da wieder raus? Der Fachmann dafür ist der Psychotherapeut und Pastor Alfred Schaar. Herzlich willkommen. Der Glaube macht krank. Davon sind manche überzeugt und sie haben gute Gründe. Sie kennen Christen, die sehr unter ihrem Glauben leiden. Deshalb muss der Glaube nicht automatisch krank machen. Es gibt ja auch andere Christen, die ganz fröhlich ihren Glauben leben. Wie sieht es denn aus bei diesen Menschen, die durch den Glauben krank geworden sind? Woran leiden die eigentlich?
Ich erkenne daran den Menschen, wenn er vielleicht euphorisch ist, also über die Maßen nervös, sehr stark Dinge zum Ausdruck bringt, die Bodenhaftung verliert, abhebt, schwärmt, dann merke ich schon, dass da was nicht in Ordnung ist. Oder das Gegenteil kann auftreten, dass der Mensch sehr bedrückt ist, depressiv, niedergeschlagen, nicht mehr so recht weiß, wohin gehört, ob das Leben überhaupt noch Sinn macht. Er sehnt sich nach dem Himmel und er möchte diese Welt verlassen.
Hysterie und Depression, nenne ich das mal als die beiden Extreme, aber das sind ja Krankheitsbilder, die haben nicht unbedingt mit dem christlichen Glauben zu tun. Es gibt ja Menschen, die sind auch ohne diesen Glauben depressiv oder hysterisch. Welche Rolle spielt dabei der christliche Glaube, dass dann am Ende solche Hysterien, solche Depressionen herauskommen?
Gut, hier ist der Glaube das Einfallstor für eine Erkrankung. Die Menschen sind schon von vornherein sensibel, labil, haben hohe Erwartungen an sich selbst, die sie nicht erfüllen können. Und wenn dann noch Druck dazu kommt von außen oder von innen, dann passiert es, dass der Mensch kippt und krank wird.
Was für eine Labilität oder Sensibilität ist das, die diese Menschen mitbringen?
Das sind Menschen, die ein ganz hohes Ideal haben oder denen ein hohes Ideal im Glauben vorgehalten wird, die meinen, das müssten sie erreichen unbedingt. Jesus Christus ist ihr Vorbild, die Jünger sind ihr Vorbild, die haben in einer bestimmten Art und Weise gelebt, so meinen sie, und dem müssen sie nacheifern. Sie erreichen es aber nicht und dann kommt der große Fall.
Verstehe ich das richtig? Es gibt zwei Dinge, die zusammenkommen. Auf der einen Seite eine psychische Konstitution, die sie sehr weich, empfänglich macht für bestimmte Lehren. Und auf der anderen Seite ein sehr hohes Ideal, das sie im christlichen Glauben finden. Und dann kommt sozusagen ein massiver Stempel auf ein sehr weiches Stempelkissen und dann geht eben dieses kaputt.
Und das hängt natürlich auch mit falschen Schuldgefühlen zusammen. Bei mir stimmt irgendetwas nicht. Warum kann ich das nicht erreichen? Warum kann ich nicht immer glücklich sein? Warum habe ich auch Einbrüche und die Tage verlaufen unterschiedlich? Ich müsste doch eigentlich immer ein fröhlicher Mensch sein, wenn ich solche starke Glaubenserfahrung gemacht habe. Es ist aber nicht so.
Was mache ich denn dann? Sage ich diesen Menschen, denkt mal über euren Glauben nach, der ist halt falsch. Wenn ihr etwas anderes glauben würdet, wenn ihr andere Ideale hättet, dann würde das alles schon wieder laufen?
Ich versuche diesen Menschen zu sagen, dass sie ihre Latte heruntersetzen müssen. Dass dieses Ideal, was sie da im Auge haben, was da vorschwebt, dass das nicht für sie gut ist, weil es sie so unter Druck setzt und weil das sie krank macht. Dass man einfach die Latte herunternimmt und versucht, mit weniger mehr zu erreichen.
Aber haben die dann nicht das Gefühl, jetzt erst recht zu versagen zu werden? Nach dem Motto, wenn ich die Leistung nicht bringe, dann setze ich meine Ziele niedriger, dann sieht es auch gut aus. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich habe es halt nicht gebracht.
Ja, das ist ja gerade das Problem, dass man versucht, mit eigener Kraft etwas zu erreichen. Und dass ich mich auch selber dann so unter Druck setze, ich muss das erreichen. Das ist wie beim Fahrradfahren, ja. Ich trample immer mehr und will den anderen einholen und auch noch überholen. Und ich merke, ich schaffe es nicht. Und da muss der Punkt kommen, wo ich mich dann doch zurücknehme und eine andere Art von Fahrradfahren lerne.
Heißt das im Prinzip, bleibe ich bei der Art, wie ich glaube, nämlich ich muss ein bestimmtes Ideal erreichen. Ich forme es jetzt eben anders, damit ich es auch erreichen kann. Es ist ja immer noch in dem Fall eine Art Leistungsglaube. Ich muss ein bestimmtes Ideal erreichen. Wenn ich dabei bleibe, löst sich das Problem wirklich oder muss ich nicht grundsätzlich ganz anders glauben, um das Problem zu lösen?
Ich denke, ich muss lernen, doch grundsätzlich nochmal anders zu glauben. Dass der Glaube sich nicht auf Leistung aufbaut, sondern dass es ein Geschenk ist. Wenn ich das erkenne, dass es ein Geschenk ist, auf das ich aufbauen kann, nicht aufbauen muss, was völlig freiwillig ist, was auch Freiräume hat und nicht nur ein Gesetz mir vorgehalten wird, das ich einzuhalten habe, Gebote, die ich zu erfüllen habe, sondern dass mir ein Weg aufgezeigt wird, den ich gehen darf, den ich auch dann gehen kann.
Und das ist kein Verwässern der biblischen Botschaft?
Das ist keine Verwässerung. Denn Jesus hat selber den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, dass die da Bürden auflegen, ein Joch auflegen, das den Menschen nicht hilft, sondern sie zur Verzweiflung bringt. Und er hat gesagt, mein Joch ist leicht, meine Bürde ist sanft.
Das klingt nach einer Aussicht auf der Seite des Glaubens. Wenn ich da also anders ansetze, komme ich voran, kann ich mir vielleicht selbst helfen oder zumindest auf eine gute Bahn kommen. Auf der anderen Seite steht ja noch die Sache mit meiner psychischen Konstitution, dass ich halt für bestimmte Dinge sehr empfänglich, zu empfänglich bin. Wenn ich an diese Sache rangehen möchte, wenn ich auch merke, auf der Seite brauche ich auch Veränderung. Ich muss nicht nur anders glauben, ich muss auch mit meiner Seele ganz anders umgehen. Wie kann ich an diese Sachen herangehen, wenn ich depressiv bin oder zu Hysterie neige?
Da brauche ich eine Begleitung. Ganz offensichtlich kann ich mich da nicht unbedingt selber rausholen. Ich brauche einen Mentor, einen Seelsorger, einen christlichen Psychotherapeuten, der mir einen Weg aufzeigt, der mir auch vielleicht bestimmte Schranken setzt, in denen ich mich vielleicht bewegen sollte, der einfach mich unterstützt in meinem Denken und mich auch von den Gesetzlichkeiten und Zwängen, die ich habe, befreit.
Ich komme auf jeden Fall da nicht alleine heraus.
Genau.
Wie ist das, wenn ich auf der Glaubensseite ansetze, komme ich da alleine heraus, indem ich einfach die Bibel anders lese? Oder brauche ich da auch jemanden, der mich begleitet?
Der Grund, warum wir Verkündiger haben und auch Theologie studieren, ist ja der, dass die Bibel Auslegung braucht, Interpretation. Die Gefahr ist, wenn ich sie selber alleine lese, mit meinem eigenen Hintergrund, kann ich Schiffbruch erleiden. Das ist einfach eine Tatsache. Und trotzdem ermutige ich Leute, die Bibel zu lesen. Aber man braucht auch eine Begleitung. Kommentare, Menschen, die etwas im Glauben erlebt haben, wie sie die Dinge sehen, die Lehre der Kirche und so weiter.
Nun haben aber doch gerade Menschen, die vielleicht sehr depressiv werden aufgrund ihres Glaubens, weil sie die Ideale nicht erfüllen, diese Ideale daher, dass sie ihnen verkündet worden sind. Dass sie gar nicht selbst auf die Idee gekommen sind, in der Bibel stehen böse, harte, schwere Gesetze, sondern es ist ihnen in ihrer Gemeinde vermittelt worden, du musst. Wo sollen denn die jetzt hingehen?
Ja, das ist natürlich tragisch. Es gibt eine falsche Verkündigung, es gibt auch falsche Lehre und es gibt auch eine Verführung der Menschen, wenn der Glaube missbraucht wird, wenn die Religion missbraucht wird, damit sich da eine Autorität aufbaut, damit man Macht über Menschen bekommt. Das ist sehr tragisch. Und da brauchen auch Menschen eine Begleitung und eine Führung aus diesem Zustand, aus diesem inneren Zustand herauszukommen. Und auch ein Bewusstmachen, dass sie da falsch liegen.
Und wo bekomme ich solche Hilfe, die mir da ja eine Perspektive für mein Leben wieder gibt, dass ich den Glauben nicht über Bord werfen muss, weil ich anfangen kann, fröhlich befreit zu glauben? Wo bekomme ich das? Reicht da ein Glaubenskurs irgendwo?
Ein Glaubenskurs kann da hilfreich sein, aber ich denke, man muss da doch noch ein bisschen tiefer gehen, sich mit Menschen zusammenzutun, die vielleicht selber so einen Schiffbruch erlitten haben und dann miteinander die Dinge ausdiskutieren, miteinander sprechen. Das Gespräch suchen und merken, ja, hier ist auch noch jemand, der genauso etwas erlebt hat wie ich und trotzdem dran geblieben ist und nicht aufgegeben hat.
Gibt es sowas wie Selbsthilfegruppen von Menschen, die durch den Glauben krank geworden sind, dann aber wieder zu einem fröhlichen Glauben gefunden haben?
Diese Selbsthilfegruppen gibt es. Die gibt es in der Kirche und außerhalb der Kirche. Es gibt ja auch Sektenberater in den Kirchen, die solche Selbsthilfegruppen anbieten. Und da kann man sich hinwenden.
Das klingt gut, klingt nach einer Perspektive für diejenigen, denen der Glauben sehr zu schaffen macht. Gehen wir nochmal auf die schärfere, sage ich mal, Variante, dass eine Veränderung meines Glaubens nicht reicht, dass ich professionelle Hilfe auf der psychologischen, psychotherapeutischen Ebene brauche. Wo finde ich da geeignete Hilfe?
Es gibt ja auch Psychotherapeuten, die sich christliche Psychotherapeuten nennen oder Psychotherapeuten mit einem christlichen Hintergrund, die die Sprache der Bibel verstehen, die die Sprache der Kirche verstehen, die die Sprache des Gemeindelebens verstehen. Und ich denke, dass man sich an solche Leute halten soll, die auch mit Krankenhäusern verbunden sind.
Wie erkenne ich, an welchem Punkt ich bin? Ob sozusagen noch eine Auseinandersetzung mit anderen, einer Selbsthilfegruppe oder ein seelsorgerliches Gespräch mit einem Pastor reicht oder ob ich schon zu einem Therapeuten gehe oder ob ich mich nicht vielleicht gleich sofort an eine professionelle Klinik wende?
Das wird man, glaube ich, recht schnell merken, wenn ich mit dem Leben nicht mehr zurechtkomme, wenn mir die Orientierung plötzlich fehlt, wenn ich keine Lust mehr habe, in die Gemeinde zu gehen oder wenn ich feststelle, dass mir das alles zu viel wird. Ja, auch im Tagesablauf die Orientierung verliere und auch meine Arbeit nicht mehr tun kann, wenn ich mit meiner Familie nicht mehr zurechtkomme, wenn meine Ehefrau unzufrieden mit mir wird oder umgekehrt, wenn meine Kinder mich nicht mehr annehmen, wenn sie mich nicht mehr verstehen.
Je gravierender die Einschnitte, Beschränkungen, Eingrenzungen in meinem eigenen persönlichen täglichen Leben sind, desto eher zu einem Therapeuten und da, wo sich die Dinge eher in meinem Kopf, in meinem Glaubensleben als schwierig erweisen, da gehe ich zu einem Pastor, zu einer Selbsthilfegruppe. Kann man das auf die
Ja, ich würde das so etwa sehen, dass man dann zunächst mal einen Seelsorger aufsucht. Und Seelsorger sind ja auch so in den meisten Fällen jedenfalls ausgebildet, dass sie dann auch das aufzeigen können und beraten können in Richtung Psychotherapie oder nicht.
Wenn ich mich an einen Seelsorger zunächst mal wende, der mich dann professionell, wenn er das macht, weiterleitet an einen Therapeuten, wenn das nötig ist, dann bin ich sicherlich in einen guten geraten. Dennoch bleiben aber auch immer theologische Fragen. Die kann ich vermutlich mit einem Therapeuten weniger besprechen. Denn es gibt im christlichen Glauben doch auch einfach ein gewisses, ich nenne es mal Aggressionspotenzial. Starke Forderungen. Jesus hat sehr deutliche Worte oft gefunden. Gott war auch nicht immer nur lieb und lustig. Wie groß ist denn das Druck- und Aggressionspotenzial des christlichen Glaubens, das ich mir einfach klar machen muss, wenn ich mich darauf einlasse?
Ja, das ist wichtig. Also es ist nicht so, dass alles kostenlos geboten wird. Das ist der große Fehler, dass oft gesagt wird, also da werden keine Bedingungen gestellt, du kannst so kommen, wie du bist. Das ist natürlich auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite erfordert es auch ein Mitgehen, eine Nachfolge, ein gewisses Engagement meiner selbst. Das erfordert einfach eine gewisse Lebensordnung. Und das fällt nicht einfach vom Himmel. Das erfordert Disziplin und auch ein Nachdenken über sich selbst, ein Bewusstmachen, ist eine Suche auch nach Richtlinien für mein Leben.
Wie schütze ich mich denn davor, dass solche Forderungen, die ganz offensichtlich da sind, mich nicht überfordern oder ich mich durch sie in die Knie zwingen lasse?
Da kommt jetzt die Gemeinschaft wieder ins Spiel, dass ich mit anderen Mitchristen mich darüber austausche, wie sie das erleben und dann eine Ebene finde, auf der ich mich bewegen kann als Mensch.
Und wenn die mir sagen, das erfordert sehr viel und du musst jetzt auch sehr viel bringen, dann verstärken die aber doch vielleicht diese Druckpotenziale noch mehr.
Die Gefahr existiert, aber auch hier muss ich mein eigenes Tempo finden. Meine eigene Art und Weise, mit dieser Sache umzugehen. So viel Selbstwertgefühl und Standhaftigkeit muss ich schon mitbringen, um diesen christlichen Glauben umzusetzen.
Und wenn ich das nicht habe?
Wenn ich das nicht habe, dann sollte ich darum bitten, dass Gott mir das schenkt.
Lohnt sich für Menschen, die merken, sie sind psychisch eher labil oder zumindest nicht allzu gefestigt und bewegen sich in einer Gemeinde, in der ihrem Empfinden nach sehr hoher Druck ausgeübt wird, lohnt es sich für die oder ist es sogar empfehlenswert, die Gemeinde zu wechseln?
Auf jeden Fall. Und das empfehle ich auch Klienten, Patienten, die zu mir kommen, die Gemeinden zu wechseln. Denn es gibt Gemeinden, die für bestimmte Persönlichkeiten gemacht sind, die sich da auch wohlfühlen. Und dann wieder andere, für die das also der Weltuntergang bedeutet.
Vielen Dank für diese Tipps, für diese Hintergrundinformationen. Alfred Schaar, Pastor und Psychotherapeut, zum Thema, wenn der Glaube krank macht. Er muss also offenbar nicht krank machen, aber es ist ein Potenzial im christlichen Glauben enthalten, das dazu führen kann, dass man darunter so sehr leidet, dass man krank wird. Bei uns auf der Internetseite finden Sie einige Links, wohin Sie sich wenden könnten, wenn Sie damit Probleme haben oder wenn Sie jemanden kennen, der Probleme hat und dringend Hilfe bräuchte. Vielen Dank, Alfred Schaar.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.